Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ich freue mich auf eine neue Ausgabe. In diesen Wintertagen mit Christian Schmicke. Hier ist der Chefredakteur von Reise vor neun.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Wir hören uns heute an einem ganz besonderen Tag, an dem ja die nationale Tourismusstrategie von allen Seiten nicht nur beäugt, sondern auch teilweise applaudiert wurde. Und das nimmst du zum Anlass, lieber Christian, und sagst, dann lass uns doch mal gleich mal mit einem wichtigen Menschen dazu sprechen. Wer ist denn heute der Talkgast der Woche?
Ja, genau. Wir haben heute mal ein richtig tagesaktuelles Thema, denn das Bundeskabinett hat in der Tat nach jahrelangen Entwürfen, Debatten, Diskussionen heute die nationale Tourismusstrategie verabschiedet. Die ist damit natürlich noch nicht in Gesetze gegossen oder ähnliches, aber das ist ja mal ein erster wichtiger Schritt. Und darüber unterhalte ich mich mit dem Tourismuskoordinator der Bundesregierung, Christoph Ploss.
Ja, und über was ihr da en Detail gleich sprecht, verraten wir natürlich nicht. Nur eins kann ich versprechen, spannende Inhalte und von allen Seiten Ohren auf jetzt. Hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo, Herr Ploss. Einen schönen guten Tag, Herr Schmicke.
Das Kabinett hat heute die nationale Tourismusstrategie für Deutschland verabschiedet. Und wenn ich richtig gehe, wird daran im Prinzip seit, ich glaube, es ist April 2019 gewesen, von verschiedenen Bundesregierungen oder unter verschiedenen Bundesregierungen gearbeitet. Dann sagen Sie uns doch jetzt mal, was diese nationale Tourismusstrategie beinhaltet im Kern.
Ganz oben steht, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken wollen. Denn das ist aus unserer Sicht der wichtigste Punkt mit Blick auf die Herausforderungen, denen die Tourismuswirtschaft gegenübersteht. Das bezieht sich dann auf viele Unterpunkte. Zum Beispiel wollen wir es einfacher möglich machen, dass Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland kommen und auch, dass Geschäftsreisende und Touristen einfacher nach Deutschland kommen. Deswegen haben wir in dieser eben beschlossenen nationalen Tourismusstrategie auch ganz besonders adressiert, dass die Visa-Verfahren in Zukunft digitalisiert werden sollen. Damit werden wir in diesem Jahr auch beginnen und haben eine zweistellige Millionensumme im Haushalt bereitgestellt. Aber auch andere Punkte werden adressiert, zum Beispiel steuerliche Entlastung und auch das elendige Dauerthema Bürokratierückbau. Wir wollen aber nicht nur darüber in Sonntagsreden sprechen, sondern wir wollen das mit sogenannten Praxischecks ganz konkret machen. Das heißt, zusammen mit einer Landesregierung und auch den Verbänden, wie beispielsweise dem DEHOGA, setzen wir uns zusammen und gucken, wo kann man im sogenannten Vollzug auf gewisse bürokratische Auflagen verzichten? Wo können vielleicht auch EU-Regeln lockerer betrachtet werden, weil wir in Deutschland in der Vergangenheit häufig dazu geneigt haben, immer auch alles nochmal etwas schärfer zu kontrollieren und vielleicht nochmal irgendeine Dokumentationspflicht auf den Weg zu bringen. Und all das steht in dieser nationalen Tourismusstrategie und wird auch umgesetzt. Und weil Sie eben auch erwähnt hatten, dass es in der Vergangenheit schon viele Versuche gab. In der Tat hat man häufig lange an solchen nationalen Tourismusstrategien gearbeitet. Ich habe mir deswegen nach Amtsantritt Ende Mai sofort vorgenommen, dass wir die neue nationale Tourismusstrategie auch sehr schnell auf den Weg bringen. Denn wir wollen ja die Punkte, die in dieser Strategie drinstehen, jetzt auch in dieser Legislaturperiode schnell abarbeiten. Und wenn wir jetzt 3 Jahre diskutiert hätten und überall nochmal eine Runde gedreht hätten, dann hätte man das meiste gar nicht mehr umsetzen können. Und deswegen haben wir da sehr aufs Tempo gedrückt mit dem Bundeswirtschaftsministerium und auch auf die anderen Ressorts im positiven Sinne Druck gemacht. Und jetzt haben wir eben das Ergebnis im Bundeskabinett beschlossen. Es ist richtig gut geworden. Da können sich viele aus der Branche freuen. Denn auch viele Anregungen, die ich in den vergangenen Monaten bekommen habe, die sind in die nationale Tourismusstrategie eingeflossen.
Da sind ja eine ganze Menge dicke Bretter bei, die da zu bohren sind. Und über viele dieser dicken Bretter wird auch schon über eine ganze Reihe von Jahren diskutiert. Wenn Sie mögen, lassen Sie uns doch gerne mal mit der Visapolitik anfangen. Da geht es natürlich zum einen um Digitalisierung und zum anderen einfach um die Vereinfachung von Prozessen. Jetzt aus der Sicht der jeweiligen Reisenden, die nach Deutschland kommen wollen. Welchen Zeithorizont, denken Sie, wird das denn erfordern, bis sich da tatsächlich auch auf der praktischen Ebene etwas bewegt?
Also wir sind da sehr eng im Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt ist für die Digitalisierung der Visaverfahren zuständig. Und ich bin nach all den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, sehr optimistisch, dass wir in diesem Jahr schon bedeutende Fortschritte machen bei der Digitalisierung der Prozesse. Häufig ist es ja immer noch so, dass zum Beispiel Geschäftsreisende aus dem Nahen Osten dann 2-3 Mal ins Generalkonsulat oder in eine deutsche Botschaft müssen, umfangreich Zettel ausfüllen müssen. Und das sorgt dann dafür, dass die sagen, na, dann kommen wir gar nicht erst nach Deutschland oder besuchen doch nicht die Messe in Stuttgart oder in Hamburg oder in Berlin. Und damit geht eben viel Wertschöpfung auch verloren und am Ende gehen Steuereinnahmen verloren. Diese Prozesse, die werden wir in diesem Jahr deutlich verbessern. Und wir haben uns dann eben auch vorgenommen, wie Sie mit Ihrer Frage auch schon gesagt haben, dass wir nicht nur insgesamt die Prozesse digitalisieren, sondern dass wir sie auch insgesamt vereinfachen. Denn häufig ist es ja so, dass auch Fach- und Arbeitskräfte, die die Tourismusbranche dringend benötigt, dass die sich an mehrere Behörden wenden müssen. Alles in deutscher Sprache, häufig noch sehr bürokratisch ausgedrückt, sodass manchmal sogar Muttersprachler damit Probleme haben. Und um das alles zu vereinfachen und im Idealfall nur noch über eine Agentur oder Behörde laufen zu lassen, werden wir eine sogenannte Work-and-Stay-Agentur schaffen. Dafür wird jetzt auch alles vorbereitet. Das liegt jetzt nicht nur allein in unserer Hand. Das Bundeswirtschaftsministerium ist da natürlich auch stark dran beteiligt, sondern es hängt auch an anderen Häusern. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr da deutliche Fortschritte erzielen. Deswegen haben wir ja auch die Strategie jetzt sehr zügig beschlossen, so schnell wie das noch nie der Fall war bisher, weil wir genau diese Projekte dann auch umsetzen wollen und nicht nur sie in einem schönen Schriftstück niedergeschrieben haben wollen.
Sie haben das gerade beschrieben. Es geht eben bei der Vereinfachung von Einreiseverfahren und Ähnlichem ja nicht nur um Touristen, sondern es geht auch in ganz wichtigem Maße um zum einen Geschäftsreisende und zum anderen auch um Fach- und Arbeitskräfte, die ja gerade in der Hotellerie, in der Gastronomie in Deutschland durchaus dringend benötigt würden. Und nun höre ich gerade von der Busreisebranche ganz häufig, es gebe da wahnsinnige bürokratische Hürden, wenn aus einem anderen Land jemand, der mit Busfahren beispielsweise Erfahrung hat, dasselbe in Deutschland betreiben will und das sei mit großen Aufwendungen und mit großem Aufwand verbunden. Wird auch auf dieser Ebene an der Thematik gearbeitet?
Also insgesamt ist es wichtig, dass wir einheitliche Anerkennungsverfahren bekommen. Das ist ein schönes Wort, aber dahinter steckt sehr viel, weil in der Tat ist das häufig sehr bürokratisch, sehr umständlich und häufig werden auch gewisse Abschlüsse gar nicht anerkannt. Das haben wir in ganz vielen Branchen, betrifft nicht nur die Busbranche. Und wir wollen deswegen diese ganzen sogenannten Anerkennungsverfahren innerhalb von 8 Wochen vereinfachen. Also dass alles dann auch sehr schnell umgesetzt wird und dass nicht die Unternehmen, die diese Fach- und Arbeitskräfte dringend benötigen, dann teilweise monatelang auf Antworten warten. Das haben wir alles auch in dieser nationalen Tourismusstrategie adressiert. Es betrifft wirklich sehr, sehr viele Branchen. Ich höre es auch immer wieder bei meinen Gesprächen mit den Unternehmen. Und deswegen wollen wir das sehr zügig angehen. Und weil ich ja auch seit langem Verkehrspolitiker bin, ich bin seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und war immer von Beginn an Mitglied im Verkehrsausschuss, kenne ich dieses Thema für die Busbranche auch sehr, sehr gut. Und ich kann Ihnen auch sagen, wir arbeiten da sehr eng mit dem Bundesverkehrsministerium zusammen, dass es da Fortschritte gibt.
Okay, das Thema Busfahrer war jetzt auch nur ein Beispiel.
Ist nur ein Beispiel, da haben Sie völlig recht. Ne? Deswegen haben wir eben grundsätzlich adressiert, dass diese Anerkennungsverfahren innerhalb von 8 Wochen vereinheitlicht werden sollen und dass eben in diesem Zeitraum auch dann diese Prozesse abgewickelt sein sollen. Also ein Unternehmen muss relativ schnell auch eine Antwort bekommen. Abschlüsse, die sollten anerkannt werden. Wenn sie nicht anerkannt werden aus gewissen Gründen, dann muss es da auch eine Antwort geben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, Das ist uns bewusst und deswegen haben wir das auch in dieser nationalen Tourismusstrategie adressiert. Im Übrigen genauso wie auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Das ist auch ein Thema, was
das
immer wieder...
Das war mein nächstes Thema, auf das ich sowieso gekommen wäre.
Ja. Da will ich gar nicht vorweggreifen. Ich dachte nur, es böte sich hier an, wenn wir über das Thema Fach- und Arbeitskräfte sprechen. Aber ich will gar nicht weiter Ihre Fragen unterbrechen.
Das passt wunderbar, weil genau auf dieses Thema wollte ich jetzt auch als nächstes eingehen. Flexiblere Arbeitszeiten mit dem Ziel, Betriebe zu entlasten und Personalengpässe abzumildern. Auch darüber wird ja schon lange diskutiert und das scheint mir tatsächlich auch ein richtig dickes Brett zu sein. Natürlich kannst du sagen, ja, die maximale Wochenarbeitszeit wird dann eben mal ausgedehnt und das kann sowohl zum Vorteil der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber sein. Logisch, setzt aber eine gewisse Portion Vertrauen zwischen beiden Seiten voraus. Und ich bin mir nicht komplett sicher, ob das innerhalb der SPD-CDU-CSU-Koalition so einmütig so gesehen wird. Was genau steht in der nationalen Tourismusstrategie dazu?
Also wir hatten in der Tat dazu natürlich auch Diskussionen und ich habe auch verschiedene Perspektiven wahrgenommen zwischen den Koalitionspartnern. Und jeder, der auch die Äußerungen im Wahlkampf und auch der vergangenen Monate sich angeschaut hat, der sieht, die CDU-CSU, die hat immer auch auf eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts gedrungen. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Reform dieser Regelung. Und die SPD war da jetzt nicht ganz so begeistert.
Und so habe ich mir das gedacht.
Genau, so. Das ist ja kein Geheimnis. Das kann man öffentlich alles nachlesen. Und viele Tourismuspolitiker und Kollegen auch im Bundestag haben sich entsprechend geäußert. Ich habe deswegen auch sehr viele Gespräche dazu geführt, weil es mir jetzt darum ging, dass wir eine Lösung hinbekommen. Und die ganze Bundesregierung muss auch hinter dieser Lösung stehen. Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt wir im Bundeswirtschaftsministerium, wir stehen sicherlich für soziale Marktwirtschaft und dafür, dass auch die Interessen der Unternehmen in den Prozess auch stark einfließen und dann andere das blockieren, das hätte niemanden vorangebracht. Und in dieser nationalen Tourismusstrategie haben wir uns jetzt auf eine, wie ich finde, sehr gute Lösung verständigt, denn wir sagen, dass wir von einer täglichen Höchstarbeitszeit zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit kommen wollen und damit auch mehr Flexibilität für die Unternehmen schaffen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Betrieb eine Hochzeit ausrichtet und 2 Tage oder 3 Tage sehr beansprucht ist oder eine Messe stattfindet oder auch ein anderes größeres Event, dann können die Mitarbeiter in Zukunft in diesem Zeitraum eben auch am Tag mehr arbeiten, als es bisher der Fall ist. Und dann sollten sie wiederum an anderen Tagen, wenn dann weniger zu tun ist, weniger arbeiten. Das wird aber den Ansprüchen gerecht, die die Unternehmen heute haben. Und ich habe das in sehr vielen Gesprächen, nicht nur mit großen Unternehmen, sondern wirklich auch mit dem kleinen und mittelständischen Unternehmen immer wieder gemerkt, dass da ein enormer Bedarf ist. Und deswegen habe ich als Tourismuskoordinator der Bundesregierung sehr darauf gedrungen, dass wir das in diese Strategie reinschreiben. Und deswegen die gute Nachricht: Wir haben jetzt mit allen Ressorts abgestimmt, dass es diese Flexibilisierung im Arbeitszeitgesetz geben wird und dass wir von einer täglichen Höchstarbeitszeitgrenze zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeitgrenze kommen werden.
Ein Punkt, der ja eigentlich in die Tourismusstrategie gar nicht mehr einfließen muss, weil schon beschlossen ist ja und auch umgesetzt ist ja die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Und da wird gerade medial sehr viel darüber diskutiert, ob denn diese günstigeren Produktionskosten, die sich daraus theoretisch ergeben müssten, auch an die Verbraucher und Verbraucherinnen weitergegeben würden. Wie sehen Sie diese Debatte?
Ich werde dazu ja auch in einigen Interviews gefragt und manche Journalisten, die wünschen sich ja dann, dass ich jetzt die Unternehmen auffordere, diese Senkung 1:1 weiterzugeben an die Verbraucher. Das ist aber in einer sozialen Marktwirtschaft nicht Aufgabe der Politik, Preise zu diktieren und Unternehmen vorzuschreiben, ob sie etwas weitergeben, ob sie Preise senken oder wie auch immer sie damit umgehen. Deswegen war für uns dabei auch gar nicht entscheidend, dass jetzt alles 1:1 weitergegeben wird, sondern es ging vor allem, mit dieser dauerhaften Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie darum, dass die Unternehmen entlastet werden. Weil ich weiß das aus sehr, sehr vielen Gesprächen mit Gastronomiebetrieben, mit Hotels. Viele stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand. Die Personalkosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Energiekosten sind stark gestiegen. Und allgemein wird ganz viel anderes auch immer teurer. Und gleichzeitig ist es immer schwieriger, auch Fach- und Arbeitskräfte zu bekommen. Und das ist eine sehr gefährliche Mischung, die dazu geführt hat, dass leider viele Gastronomiebetriebe in den vergangenen Jahren dauerhaft schließen mussten. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Unternehmen entlasten. Ich freue mich natürlich sehr, wenn diese Mehrwertsteuersenkung auch auf die Verbraucher umgelegt wird, wo es möglich ist. Aber es ist ausdrücklich nicht Aufgabe der Politik, das zu tun. Habe aber zum Beispiel auch vernommen, dass die Systemgastronomie da ja sogar öffentlich Werbung geschaltet hat, dass sie das an die Verbraucher weitergibt. Also einige haben das ja auch schon getan. Und deswegen, wo es geht, da ist es sicherlich gut, wenn man das auch macht. Aber es, wie gesagt, wir wollen das jetzt ausdrücklich nicht diktieren. Das muss jedes Unternehmen auch für sich selbst entscheiden.
Okay, wo wir gerade so schön über Hotellerie und Gastronomie reden, da war ja zuletzt auch das Thema Mindestlohn Auslöser einer relativ intensiven Debatte. Der Mindestlohn wird erhöht und das hat, so sagen uns auch viele Gastronomen und Hoteliers, natürlich auf das gesamte Lohngefüge Auswirkungen. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung?
Ja, ich höre das auch von vielen Seiten und gebe das auch an die Kollegen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales weiter. Die sind ja für diesen Themenkomplex zuständig. Sie alle kennen ja die Debatte auch aus dem Wahlkampf und der vergangenen Jahre. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es eine unionsgeführte Alleinregierung gäbe, sondern es gibt Koalitionspartner. Und es ist kein Geheimnis, wenn ich hier sage, die SPD hat natürlich sehr darauf gedrungen, dass auch die Koalition sich beim Mindestlohn dazu bekennt, dass der weiterhin erhalten bleibt, dass der auch, wenn man so will, gestärkt wird. Und wir haben umgekehrt darauf gedrungen, dass der Mindestlohn nicht politisiert wird. Also dass in Zukunft immer alle 2 Jahre die Politik darüber entscheidet, wie hoch der Mindestlohn ist. Deswegen ist es auch gut, dass eine Kommission darüber entscheidet, die sich aus Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammensetzt. Aber dass jetzt der Mindestlohn abgeschafft wird, das ist völlig illusorisch. Das ist alles auch in den Koalitionsverhandlungen besprochen worden. Und insofern, glaube ich, sollte man sehr stark darauf achten, dass der Mindestlohn nicht in Zukunft weiter politisiert wird. Es gibt ja immer wieder Ansätze davon. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil dann würde es bedeuten, dass wir jedes Mal Wahlkämpfe haben, welche Partei kann einen höheren Mindestlohn fordern. Und das wäre, glaube ich, gerade für die Tourismusbranche reinstes Gift.
Na klar, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht zuletzt auf der Konsum- und Ausgabenseite und auch was die sozialen Sicherungssysteme angeht, wichtig, dass Menschen von ihrer Arbeit einigermaßen leben können.
Natürlich, deswegen hat man ja damals den Mindestlohn auch eingeführt. Man muss immer nur sehen, bei den Erhöhungen, der Mindestlohn ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als andere Lohngruppen. Und es ist natürlich auch so, wenn der Mindestlohn erhöht wird, dann werden auch andere Lohngruppen in Unternehmen erhöht, weil es ja dann immer auch einen Abstand gibt zwischen den einzelnen Lohngruppen. Das heißt, das wird diese Erhöhung, die eine Mindestlohnkommission beschließt, die wird in der Regel dann auch auf viele andere im Unternehmen übertragen. Und diese Lohnerhöhungen, die müssen natürlich auch erwirtschaftet werden. Und das ist ja das, was viele Unternehmen auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass eben viele Kosten steigen. Dazu zählen auch die Personalkosten und häufig die Einnahmen aber nicht so steigen. Und dann wird es natürlich insgesamt gefährlich. Deswegen darf die Politik das auch nicht so einfach wegwischen. Also ich bin sehr für gute Löhne und dass jeder auch von seiner Arbeit leben kann. Das ist ein, glaube ich, wichtiger Grundsatz. Aber wir müssen auch immer schauen, dass wir die Unternehmen nicht völlig überfordern und dass die Unternehmen auch in Zukunft gut wirtschaften können. Das ist auch der Geist, den diese nationale Tourismusstrategie geprägt hat. Denn wir haben wirklich gesagt, wir wollen das Unternehmertum in den Mittelpunkt stellen und wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Und das werden Sie auf ganz vielen Seiten finden. Also Thema Standortpolitik, Wettbewerbsfähigkeit verbessern, die Wirtschaft zu unterstützen. Das ist das, was diese nationale Tourismusstrategie ausmacht.
Okay, sorry für den Exkurs und zurück zur nationalen Tourismusstrategie. Ein Thema dabei ist ja logischerweise der Incoming-Tourismus. Sie haben da schon angedeutet, dass da auf der Visa-Ebene und auf der Einreiseebene was verändert werden soll und dass Digitalisierung dabei eine zentrale Rolle spielen soll. Welche Elemente hat die nationale Tourismusstrategie diesbezüglich sonst noch im Köcher?
Also wir haben ganz viele unterschiedliche Punkte adressiert, auch beispielsweise, dass wir den Luftfahrtstandort in Deutschland stärken wollen. Wir hatten ja in der Vergangenheit häufig politisch Verantwortliche, die gesagt haben, sie sind froh über jeden Flug, der nicht stattfindet. Und viele in Deutschland waren ja auch froh in den vergangenen Jahren, wenn Flugverbindungen gestrichen wurden, weil das ja vermeintlich dem Klima hilft. Und da haben wir gesagt, wollen wir einen Paradigmenwechsel einleiten. Wir sagen, wir wollen einen wettbewerbsfähigen, starken Luftfahrtstandort. Wir wollen, dass möglichst viele Touristen und Geschäftsreisende nach Deutschland fliegen können. Und wir wollen das Ganze auch mit anderen Verkehrsträgern vernetzen. Also beispielsweise Touristen oder Geschäftsreisende, die aus Asien oder dem Nahen Osten oder Nordamerika nach Deutschland kommen. Die sollen dann auch natürlich weiterfahren können mit der Bahn oder auch mit den Autos. Und deswegen haben wir auf der einen Seite in dieser nationalen Tourismusstrategie reingeschrieben, dass wir die Luftverkehrssteuer senken wollen, damit es wieder mehr Airlines gibt, die auch in Deutschland Flüge anbieten und auch nach Deutschland Flüge anbieten. Und auf der anderen Seite sagen wir, wir wollen so viel in die Schiene investieren wie noch nie zuvor. Es wird bis ins Jahr 2029 über 100 Milliarden Euro Investitionen in das Schienennetz geben. Nehmen wir mal so einen Standort wie Stuttgart, wenn hoffentlich dann durch die gesenkten Steuern.
Stuttgart.
Ja, nehmen wir mal als Beispiel, ja, durch die gesenkten Steuern der Flughafen Stuttgart wieder mehr Luftverbindungen hat, dann können diejenigen, die dort ankommen und wir dann Stuttgart 21 hoffentlich irgendwann auch haben, können die super umsteigen auch auf die Bahn. Und das ist genau das, was uns vorschwebt, nicht? Dass wir es einfach machen, gerade für Touristen, Geschäftsreisende außerhalb Europas in eine solche Region zu kommen, dann auch einfach umzusteigen. Und dafür braucht es diese Investitionen in die Infrastruktur. Und das haben wir auch sehr stark in der Tourismusstrategie abgebildet. Und wir haben auch abgebildet, dass wir diese notwendigen Infrastrukturprojekte schneller planen und bauen. Deswegen führen wir auch in diesem Jahr noch weitere Reformen des Planungsrechts durch. Denn wenn wir für ein neues Schienennetz oder eine neue Schienentrasse über 20 Jahre in Deutschland benötigen, dann ist das einfach inakzeptabel lange. Und deswegen werden wir zum Beispiel auch die Klagemöglichkeiten für Verbände in dieser Legislaturperiode einschränken, damit wir Infrastrukturprojekte in Zukunft schneller realisieren können.
Wie blicken Sie denn, weil wir gerade bei den Flugverbindungen sind, in diesem Kontext auf die Debatte um Inlandsflüge?
Ich habe das immer für einen großen Fehler gehalten, dass auch einige in der Politik der Meinung waren, es ist ja gut, wenn möglichst viele Inlandsflüge gestrichen werden. Erstens ist es so, dass gerade ländliche Regionen, ich denke mal zum Beispiel ans Münsterland oder auch an Sachsen, kaum erreichbar sind, wenn es diese innerdeutschen Flugverbindungen nicht mehr gäbe. Also würde man diese Flugverbindung von Münster nach München oder von Leipzig nach München streichen, dann wäre das Münsterland oder dann wäre Sachsen deutlich schlechter angeschlossen und dann würden viele zum Beispiel aus Bayern es gar nicht mehr innerhalb eines Tages schaffen, ins Münsterland zu kommen und wieder zurückzukommen. Es gibt ja häufig Geschäftsreisende, die haben beispielsweise 6 Stunden Termine, wollen morgens hinfliegen oder hinfahren und abends wieder zurückfahren. So, wenn es diese Flugverbindung nicht gäbe, dann könnten die das gar nicht machen. So, und das heißt, wenn wir sagen, ach, es ist ja ganz toll, dass innerdeutsch gar nicht mehr geflogen wird, können ja alle mit dem Auto oder mit der Bahn erreichen, dann werden wir wirklich dem Wirtschaftsstandort und vor allem auch dem Tourismusstandort in Deutschland schweren Schaden zufügen. Deswegen haben wir hier in der nationalen Tourismusstrategie auch einen anderen Ansatz drinstehen. Wir sagen, wir wollen Fliegen nicht verbieten, sondern wir brauchen viele Flüge. Wir brauchen gute Anbindung der unterschiedlichen Regionen ans Flugnetz, aber wir wollen Fliegen klimafreundlich machen, indem wir mehr in die Forschung und in die Wissenschaft investieren und indem wir zum Beispiel durch E-Fuels dafür sorgen, dass Fliegen sehr klimafreundlich abläuft oder im Idealfall irgendwann sogar komplett klimaneutral. Das muss der Ansatz sein. Aber jeder, der sagt, ach, ist ja ganz toll, wenn kaum mehr ein Flugzeug in Deutschland ist, der muss wissen, diese Flugzeuge, die werden in anderen Regionen eingesetzt, die gehen dann nach Asien oder in andere europäische Länder. Damit ist fürs Weltklima nichts gewonnen, aber unser Standort, der leidet sehr stark darunter. Und deswegen kann das kein Ansatz sein, zu sagen, wir wollen das Fliegen möglichst überall unattraktiv machen.
Haben Sie gerade München genannt? Der Flughafen ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass genau diese intermodale Konnektivität, also die Verbindungen unterschiedlicher Verkehrsträger, manchmal doch nicht so leicht funktionieren, wie man sich das eigentlich schon seit Jahrzehnten gewünscht hätte, ne? Also aus der Münchner Innenstadt zum Flughafen zu kommen, das ist ja kein 5-Minuten-Ritt. Auf der anderen Seite haben Sie gerade das Thema E-Fuels angesprochen. Ist denn in diesem Zusammenhang eine konkrete Förderung geplant?
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das haben wir jetzt in der nationalen Tourismusstrategie noch nicht abgebildet, weil dafür vor allem auch das Bundesverkehrsministerium zuständig ist. Mhm. Wir haben zwar auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium einige Förderprogramme auf den Weg gebracht, aber es ist allen sehr bewusst, dass wir aus diesen Pilotphasen, in denen wir uns beim Thema E-Fuels immer noch befinden, rauskommen müssen und dass wir erreichen müssen, dass eben große Mengen produziert werden, die dann in der Luftfahrt eingesetzt werden können. Also das Thema haben wir auf dem Zettel. Wir sprechen darüber sehr intensiv mit dem Bundesverkehrsministerium und ich bin sicher, dass auch in diesem Jahr es deutliche Fortschritte geben wird. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man auch dann Einnahmen aus dem Emissionshandel verwendet und die dann in die Forschung und Förderung von E-Fuels steckt.
Wäre sicher ein Weg. Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch einen Blick auf den Outgoing-Tourismus werfen. Was sieht die nationale Tourismusstrategie diesbezüglich vor?
Also
Luftfahrtstandort hatten wir.
Luftfahrtstandort, der betrifft ja beide Bereiche, nicht? Ja. Diejenigen, die nach Deutschland kommen und auch diejenigen, die von Deutschland aus ins Ausland fahren oder fliegen. Und deswegen ist das wirklich ein zentrales Thema, weil in der Vergangenheit hatten wir eben andere Diskussionen und wir wollen ja mit dieser nationalen Tourismusstrategie auch in einigen Feldern wirklich einen Paradigmenwechsel einleiten und vor allem auch mehr wirtschaftsfreundliche Politik an den Tag legen. Insgesamt ist natürlich auch da der Ausbau der Infrastruktur sehr wichtig. Wir wollen da auch noch stärker europäisch denken und zusammenarbeiten. Das bezieht sich gerade auch auf Schienenverbindungen Richtung Osteuropa oder auch Richtung Südeuropa. Leider ist es immer noch so, dass wir im Bahnbereich viele Prozesse nicht so abgestimmt sind, wie man das eigentlich im Jahr 2026 erwarten sollte. Und daran werden wir auch sehr intensiv arbeiten und haben das auch mit der nationalen Tourismusstrategie adressiert. Es geht uns auch darum, dass wir die Infrastruktur zum Beispiel in den Häfen verbessern. Da denke ich an Landstromanlagen und auch Bunkeranlagen für die Kreuzfahrtindustrie. Das ist ein Thema, was ich auch mit den verschiedenen Vertretern der Kreuzfahrtindustrie in den vergangenen Wochen immer wieder erörtert habe, dass eben es mehr Ladestrommöglichkeiten gibt. Da haben wir zum Beispiel mit einem 400-Millionen-Euro-Programm, das extra jetzt dafür in den Klima- und Transformationsfonds geschaffen wurde, dafür gesorgt, dass darüber dann Landstromanlagen oder auch Bunkeranlagen oder sogenannte grüne Wasserkorridore geschaffen werden können. Das heißt, die Kreuzfahrtindustrie kann dadurch auch die ganzen Klimavorgaben und Nachhaltigkeitsziele erfüllen. Das, glaube ich, ist auch eine wichtige Botschaft, die wir hier mit der nationalen Tourismusstrategie adressieren. Und insgesamt, das betrifft natürlich auch den Tourismus der ins Ausland geht und umgekehrt aber auch den Tourismus, der nach Deutschland führt, haben wir eben gesagt, wir wollen vor allem auch auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass es nicht zu übermäßiger Bürokratie kommt und dass auch viele deutsche Verkaufsschlager, wie zum Beispiel die Pauschalreise, durch unsinnige Maßnahmen kaputt gemacht werden. Deswegen haben wir ja auch sehr dafür gekämpft, dass zum Beispiel die ganzen Definitionen, was ist eine Pauschalreise, was muss ein Unternehmen alles leisten, dass man das nicht so überbürokratisch formuliert, dass am Ende die Pauschalreise nicht mehr attraktiv ist. Also wir haben extra auch in die Tourismusstrategie nochmal die Bedeutung der Pauschalreisen betont.
Lassen Sie uns jetzt noch vielleicht einen kurzen Gedankengang auf die weitere Entwicklung werfen. Die nationale Tourismusstrategie ist vom Kabinett jetzt erstmal verabschiedet. Gibt es da noch Hürden, die jetzt auf Sie warten?
Nein, also wir werden jetzt am Mittwoch am Nachmittag diese nationale Tourismusstrategie im Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages vorstellen. Wir werden darüber jetzt natürlich auch noch in den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag gehen. Das heißt, wenn es auch noch sinnvolle Ergänzungen oder Punkte aus dem Parlament gibt, dann werden wir uns den Punkten nicht verschließen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch aus dem Bundestag sehr positive Rückmeldungen zu der nationalen Tourismusstrategie geben wird, weil wir auch dort mit den Kollegen sehr eng zusammengearbeitet haben. Also ich war selber auch vor einigen Wochen extra dafür im Tourismusausschuss. Also wir haben auch viele Punkte aus dem Bundestag dort schon proaktiv eingebaut. Und jetzt wollen wir wirklich diese nationale Tourismusstrategie, die heute beschlossen wurde, umsetzen. Die Zeit jetzt der Diskussion ist zumindest mit Blick auf das, was in der nationalen Tourismusstrategie drinsteht, dann erstmal vorbei, weil wir wollen ja konkrete Ergebnisse produzieren. Und ich gehe jetzt an die Umsetzung ran und wir werden jetzt mit den unterschiedlichen Ressorts gucken, wie wir das eben einzeln dann auch in die Tat umsetzen können. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, wir wollen diese Tourismusstrategie schnell auf den Weg bringen, damit wir dann diese Legislaturperiode auch nutzen können, diese Punkte abzuarbeiten. Und was, glaube ich, viele in der Branche auch wahrgenommen haben, ist, wir haben sofort nach Amtsantritt der Regierung begonnen, schon wichtige Punkte aufzunehmen und darauf zu drängen, dass die gesamte Bundesregierung sich dahinter stellt und diese dann auch beschlossen werden. Beispielsweise die Umsatzsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie oder auch eine Erhöhung des Etats für die Deutsche Zentrale für Tourismus und eben auch der Ausbau der Infrastruktur. Also viel ist in den vergangenen Monaten ja auch schon geschehen. Und jetzt haben wir eben auch nochmal eine klare Strategie, eine klare Ziellinie, was wir alles noch erreichen wollen. Und da kann ich jetzt allen Hörern sagen, jetzt geht's an die Umsetzung und wir sind richtig motiviert, loszulegen.
Da möchte ich zum guten Schluss gerne nochmal nachhaken. Mit welchem Echo rechnen Sie denn aus der Reiseindustrie oder haben Sie vielleicht sogar schon eins erhalten?
Also da ich jetzt direkt nach Kabinettsbeschluss hier bei Ihnen bin, habe ich jetzt noch gar nicht in die E-Mails geschaut und auf mein Smartphone geschaut, aber wahrscheinlich sind da schon viele Nachrichten aufgeploppt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es sehr positive Feedbacks geben wird, weil wir haben diese nationale Tourismusstrategie ja nicht im stillen Kämmerlein mit 2-3 Leuten im Bundeswirtschaftsministerium geschrieben und uns von der Außenwelt abgekapselt, sondern ich hatte zusammen mit meinem Team im Bundeswirtschaftsministerium sehr, sehr viele Gespräche mit den Verbänden. Ich habe sehr viele Unternehmen besucht. Ich habe mich mit Arbeitnehmern ausgetauscht, also mit ganz vielen, die betroffen sind und die auch ein Interesse an der nationalen Tourismusstrategie gezeigt haben. Und viele Punkte aus den Gesprächen, die findet man da 1:1 wieder. Und deswegen ist das, glaube ich, heute wirklich ein sehr guter Tag für den Tourismusstandort in Deutschland, weil da ganz viele Anregungen auch aus der Branche sich wiederfinden. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass die Feedbacks sehr gut sind. Aber ich freue mich vor allem auch, weil wir damit die Rahmenbedingungen für die vielen tollen Menschen verbessern, die in der Tourismusbranche arbeiten.
Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Lieber Herr Ploss, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Reise vor Neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.